In der heutigen Vorlesung möchte ich diese Many-Body-Perturbation-Theorie behandeln, also Störungstheorie für ein Vielteilchensystem. Im Prinzip macht man genau dasselbe, wie man im Einteilchenfall macht, den Sie sicherlich ja schon in der Quantenmechanik kennengelernt haben. Der Unterschied ist halt einfach der, wie dass die ganzen Matrix-Elemente zum Beispiel, die man braucht, jetzt in diesem Zusammenhang halt Matrix-Elemente sind von Vielteilchen-Wellenfunktionen. Das heißt, man muss sie durch eine Integration in einem hochdimensionalen Raum erhalten. Ja, wir brauchen bei jeder Störungstheorie natürlich den ungestörten Hamiltonian, den H0. Und ja, wir sind jetzt auf der Seite 101 im Skript. Im Fall von dieser Many-Body-Perturbation-Theory beruht der Zeros-Order-Hamiltonian auf der Fock-Matrix. Wie Sie sich erinnern können, die Fock-Matrix ist eigentlich eine Art Hamiltonian, die zuerst die kinetische Energie enthält, dann die Wechselwirkung mit externen Potenzialen, also im Speziellen durch die Atomkerne, dann die klassische elektrostatische Wechselwirkung und zum Schluss eben noch diesen Exchange-Term. Ja, und dadurch, dass ich jetzt summiere über alle I, wenn ich also I-Elektronen in meinem System habe, kann ich aus diesem Einteilchenoperator eben ein Vielteilchenoperator machen. Und ja, man sieht dann auch, dass die Lösung der Fock-Gleichung, die ja damit auch, wenn man also zumindest schon die kanonischen Orbitale berechnet, die dann ja auch Eigenfunktionen des Fock-Operators sind, dass diese Eigenfunktionen des Fock-Apparates, nicht wahr? Diesen, ja, die geben dann, wenn man die Energie berechnen würde, einfach als Energie die Summe über alle Eigenwerte von diesem Fock-Operator. Das wäre also die Energie dann in nullter Ordnung. Wir haben ja auch gesehen, dass im Zusammenhang von Hartree-Fock, dass man da die Energie schreiben kann, eben gerade als die Summe von diesen ganzen Eigenwerten der Fock-Matrix, aber dann braucht man noch einen Korrekturterm. Und das heißt, dass also in nullter Ordnung die Energie, die man hier bekommt, dass die in gewisser Weise schlechter ist noch als die Hartree-Fock-Energie, weil man hat eben nur diesen Term Summe über alle Eigenwerte. Ja, als nächstes braucht man natürlich bei jeder Störungstheorie dann die eigentliche Störung. Das ist dann die Gleichung 83. Und das ist jetzt einfach die Differenz zwischen der exakten Elektron-Elektron-Wechselwirkung und eben der Approximation der Elektron-Elektron-Wechselwirkung im Hartree-Fock, also im Fock-Operator. Im Prinzip natürlich hätte man zunächst noch, auch wenn man die Störung betrachtet, hätte man noch andere Terme wie irgendwie kinetischen Energien, aber die sind ja identisch in der exakten Formulierung und in der Fock-Matrix. Also das heißt, wir brauchen jetzt bloß den Anteil betrachten, der eben die Elektron-Elektron-Wechselwirkung beschreibt. Ja, nochmal dann zur Rekapitulation. Ganz unten auf der Seite nochmal der Elektron-Elektron-Anteil von dem Fock-Operator, wie ich schon gesagt habe, nicht wahr? Wir haben das Hartree-Potential, diesen ersten Term, Delta von x minus x' mal v von h, und der also eine klassische Wechselwirkung beschreibt und dann eben als zweiten Term diesen Exchange-Term. Ja, jetzt schauen wir uns zunächst mal an, was passiert in erster Ordnung Störungstheorie. Und ja, die wohlbekannte Formel in Verstörungstheorie finden Sie dann oben auf der Seite 102. Nicht wahr? Wir müssen einfach, also das Delta E1 in erster Ordnung, das ist nichts anderes als die Wellenfunktion in nullter Ordnung mal die Störung mal die Wellenfunktion in nullter Ordnung und darüber halt das Integral, den Erwartungswert. Ja, gut, jetzt in dem Fall sind unsere Vielteilchen-Wellenfunktionen, nicht wahr, sind Slater-Determinanten. Und wir können jetzt die klassifizieren in Wellenfunktionen, die nur Single-Excitations haben, Double-Excitations etc. Und wir können auch jetzt den Erwartungswert von dem Elektron-Elektron-Anteil des Fock-Operators können wir ausdrücken, und das gibt natürlich eine Vereinfachung, durch die Einteilchendichte-Matrix. Weil, wie wir gesehen haben, in dieser Beschreibung nullte Ordnung haben wir einfach eine Summe über I, eine Summe über unabhängige Terme. Das heißt, wir haben nur alles, wir haben nur ein Teilchen Terme. Und in dem Fall wissen wir, dass wir dann den Energieerwartungswert mit der Einteilchendichte-Matrix ausrechnen können. Ja, wenn man das dann macht, und das sind diese Formeln unten auf der Seite 102, wenn also zuerst statt den Wellenfunktionen dann die Dichte-Matrix verwendet und dann eben die Definition der Elektron-Elektron-Wechselwirkung in der Hartree-Fock oder im Zusammenhang mit dem Fock-Operator, dann erhält man die dritte Formel, und das kann man dann wieder abkürzen mit der Notation, die wir kennengelernt haben, mit diesen eckigen Klammern. Das ist dann also IIJJ, nicht wahr? Das ist ja, wie wir gesehen haben, das war auch mal eine Aufgabe, das ist die klassische Wechselwirkung zwischen den Elektronen. Und dann haben wir eben diesen zweiten Term IJJI, der eben den sogenannten Exchange darstellt. Ja, also wir haben das alles reduzieren können, jetzt wieder auf wohlbekannte Terme. Und das bedeutet jetzt, wenn man also jetzt noch zur nullten Ordnung unsere Korrektur in erster Ordnung dazu packen, dann bekommen wir diese Formel auf, die erste Formel oben auf Seite 103. Und ja, da sehen wir, wenn wir das vergleichen, wenn wir zurückgehen im Skript mit dieser Gleichung 75, dann sehen wir, dass das in der Tat identisch ist. Also nochmal, was bedeutet das? Wie ich schon gesagt habe, in nullter Ordnung ist diese Many-Body-Perturbation-Theory schlechter als Hartree-Fock. Dann in erster Ordnung ist sie äquivalent zu Hartree-Fock. Und jetzt, um Verbesserungen zu bekommen, müssen wir natürlich dann logischerweise zur zweiten Ordnung übergehen. Ja, in der zweiten Ordnung auch die Formel dafür, die kennen Sie sicherlich aus der Einteilchen-Quantenmechanik, das ist die Gleichung 84. Und ja, da müssen wir also auch wieder natürlich die Störungen kennen. Und dann müssen wir auch noch im Nenner hat es dann auch noch diese Energiedifferenzen, die müssen wir auch noch berechnen. Ja, jetzt hier ist es wichtig, dass man die Vielteilchen-Wellenfunktion jetzt klassifiziert, eben wie wir es auch schon im Zusammenhang zum Beispiel gemacht haben mit diesen Restricted CI-Rechnungen, dass wir die Determinanten einteilen in Determinanten, die Einzelanregungen haben und Doppelanregungen. Ja, die Notation, die wir verwenden werden, ist, dass die, wenn ich Indizes A und B habe, dann bezeichnen die besetzte Orbitale, dagegen R und S bezeichnen virtuelle, also Orbitale, die typischerweise in der Hartree-Fock-Determinante eben nicht eingehen und damit nicht verwendet werden. Und das sind ja, wie gesagt, per Definition diese virtuellen oder unbesetzten Orbitale. Ja, jetzt stellt sich heraus, dass wenn man in dieser Gleichung 84 eben diese Matrix-Elemente berechnen will, muss man eben sie klassifizieren, und man muss also die Fälle betrachten, wo jetzt diese Wellenfunktion phi L eben entweder eine Einfachanregung oder eine Doppelanregung ist. Wir werden dann sehen, im Prinzip gibt es natürlich auch noch Dreifachanregungen, aber die Dreifachanregungen geben keinen Beitrag, also die dreifach angeregten Determinanten geben keinen Beitrag zu dieser Energiekorrektur in zweiter Ordnung. Ja, gut, also wir brauchen dann, wir sind jetzt dann auf Seite 104. Wir brauchen jetzt also zunächst mal Matrix-Elemente für Single Excitations. Das heißt also, wir haben Matrix-Element phi 0 v mal phi ar. Phi 0 natürlich immer, nicht wahr, ist die Grundzustands-Hartree-Fock-Determinante, und das phi ar, wie wir gerade gesagt haben, eben das Orbital, wo die Slater-Determinante, wo das Orbital A herausgenommen wurde und stattdessen das Orbital R eingesetzt. Ja, die Störung ist natürlich per Definition der exakte Hamiltonian minus dem H0. Ja, und jetzt stellt sich heraus, dann diese beiden Teile können wir separat ganz einfach berechnen. Das Phi 0, H0, Phi AR. Ja, da nützen wir aus, dass ja die ganzen Funktionen, die da eingehen, sind Eigenfunktionen von H0. Damit kann ich die Energie rausziehen und dann die Orthogonalität ausnutzen zwischen Phi 0 und Phi AR. Und damit habe ich dann also 0 hier als Matrixelement. Ja, wenn ich dann den Erwartungswert ausrechne zwischen dem exakten Hamiltonian und Phi 0, Phi AR, ja, dann stellt sich heraus, das kann ich dann wieder ausdrücken mittels dieser Fock-Matrix. Und da wissen wir auch wiederum, dass unsere Orbitale sind per Definition Eigenfunktionen von der Fock-Matrix. Und damit auf ganz ähnliche Art und Weise können wir den Fock-Operator sozusagen rausschmeißen, durch einen Eigenwert ersetzen und dann die Orthogonalitätsbedingungen ausnutzen. Und damit ist es auch 0. Ja, gut, damit haben wir also gezeigt, dass in dieser zweiten Ordnung Störungstheorie diejenigen Matrixelemente, wo wir Matrixelemente haben zwischen der Hartree-Fock-Determinante und Single Excitations, dass die keine Beiträge liefern. Ja, dann, wie ich schon gesagt habe, eigentlich kurz angedeutet habe, genauso kann man auch zeigen dann, dass die Triple Excitations und höhere Excitations keine Beiträge geben. Und deshalb das Einzige, was wir jetzt noch berechnen müssen, sind eben die Beiträge von Double Excitations. Ja, fangen wir wieder an mit dem Matrixelement Phi 0 H Phi ABRS, also diese Doppelanregung. Ja, und da hatten wir ja die Slater-Compton-Regeln kennengelernt, die es uns eben gerade ja erlauben, Matrixelemente zwischen verschiedenen Slater-Determinanten zu berechnen. Ja, und da bekommt man eben dann diese Formel hier, die da steht, AR BS minus AS BR. Gut, ja, jetzt müsste man noch betrachten, dasselbe Matrixelement, aber nicht mit H, sondern mit H0. Aber da kann man genau dieselben Argumente wieder verwenden, weil diese Funktionen sind ja alle Eigenfunktionen und sind orthogonal. Aus dem Grund gibt dieses Matrixelement 0. Ja, gut, dann haben wir jetzt schon fast alles. Jetzt brauchen wir noch für den Nenner die Energiedifferenz. Also, das ist jetzt auf Seite 105 in der ersten Zeile. Da haben wir also E0 in nullter Ordnung minus EABRS. Und ja, da wissen wir auch, was das ist, weil das ja alles, wir tun ja Eigenorbitale rausnehmen. Das heißt, wenn wir das Orbital A herausnehmen, sozusagen geht die Energie runter um minus Epsilon A. Wenn wir dann das Orbital R reinstecken, geht die hoch um RER. Und damit haben wir da einen Term ER minus EA und dann genau dasselbe für S und B. Dann haben wir also noch diesen Term ES, Epsilon S minus Epsilon B. Ja, gut, damit haben wir jetzt dann alle Teile, die wir benötigen, und wir haben unser Endergebnis, was dann diese Gleichung 85 ist, die also die Energiekorrektur in zweiter Ordnung Störungstheorie angibt. Ja, dieser Ausdruck wird dann auch in der Literatur meistens abgekürzt bis MP2, weil eben diese Vielteilchenstörungstheorie von da ursprünglich von den Herren Möller und Blessert eingeführt wurde, und deshalb kürzt man das eben ab mit MP2. Ja, wie ich schon gesagt habe, diese Störungstheorie wird sehr oft verwendet, wenn irgendwelche Rechnungen, die zur CI-Klasse gehören oder Coupled Cluster-Klasse gehören, zu teuer sind. Und ja, der große Vorteil ist, dass jetzt diese MP2-Methode schon van der Waals Wechselwirkung beschreibt. Und die sind ja sehr oft wichtig, die sind natürlich auch enthalten, nicht wahr, in diesen numerisch teuren Methoden, also Coupled Cluster, CI etc. Aber eben im Speziellen, wenn man größere Systeme hat in der Biologie, dann ist das einfach numerisch zu teuer. Dagegen diese MP2-Rechnung kann man mit effizienten Methoden heute für ziemlich große Systeme machen, also im Speziellen auch Biosysteme, wo eben diese van der Waals Wechselwirkung ja ganz wichtig sind. Ja, wie kann man das sehen, dass van der Waals Wechselwirkung in dieser MP2-Methode beschrieben werden? Betrachten wir mal den typischen Fall, nicht wahr, um van der Waals Wechselwirkung zu beschreiben. Wir nehmen zwei Heliumatome, die jetzt relativ weit voneinander weg sind, sodass also die Wellenfunktionen eigentlich praktisch nicht überlappen. Und wir können dann also annehmen, dass die Wellenfunktionen auf beiden Atomen eigentlich mehr oder minder die atomaren Orbitale sind. Und wir haben dann also ein Orbital A, das sei also 1s-artig, das auf dem Atom A zentriert ist. Und dann ein unbesetztes Orbital R, das 2p-artig ist. Und das auch dann auf dem Atom A zentriert ist. Und dann genau dasselbe, B und S sind dann Orbitale auf dem anderen Atom und A und R ebenfalls. Also, was haben wir dann? Schauen wir uns dieses Matrix-Element jetzt an. Also das ist nichts anderes als die Gleichung 85. Ich habe jetzt aber eben statt der Notation mit eckigen Klammern, habe ich jetzt alles hier ausgeschrieben als Integral. Und dann sehen wir, haben wir nicht wahr, sozusagen, wir haben hier eine Art Coulomb-Wechselwirkung, nicht wahr? Wir haben Integral 1 mal irgendetwas mal 1 über r minus r gestrichen. Und die ganzen Terme, die von r abhängen, nicht wahr? Das ist das Produkt von den zwei Wellenfunktionen, die alle auf dem Atom A zentriert ist. Und eine Wellenfunktion ist eben nicht wahr s-artig und die andere 2p-artig. Ja, genau dasselbe für die Terme, die von R gestrichen abhängen. Das ist jetzt sozusagen, kann ich als eine zweite Ladungsdichte betrachten. Das war das Produkt dieser beiden ersten Wellenfunktionen, die von R abhängen. Da kann ich sagen, das ist eine Ladungsverteilung, die von Rho von R abhängt. Und dann der zweite Term, nicht wahr, der ganz analog ist, da habe ich jetzt sozusagen eine Ladungsverteilung, die von R gestrichen abhängt. Ja, jetzt, wenn wir also zwei elektrostatische wechselwirkende Ladungsverteilungen haben, ist es natürlich immer gut, wenn man weiß, was für Multipole die haben. Und da kann man ganz leicht sehen, dass in diesem Fall diese beiden Ladungsverteilungen, die also von R und R' abhängen, dass die beide einen Monopol 0 haben. Warum? Wenn ich also einfach integriere das Produkt zum Beispiel von dieser Phi 1s-Funktion auf Atom A mal Phi 2p-Funktion auf Atom A, dann weiß ich, und das, also wenn ich jetzt integriere im ganzen Raum, dann weiß ich ja aufgrund der Orthogonalitätsbedingungen, dass dieses Integral 0 sein muss. Aber dieses Integral ist ja genau dasselbe Integral, das uns auch den Monopol geben würde. Ja, genau dasselbe natürlich für die Ladungsverteilung, die von R gestrichen abhängt. Ja, dagegen haben diese beiden Ladungsverteilungen einen Dipol. Das kann man auch relativ leicht sehen, nicht wahr? Wenn man annimmt, die beiden Atome sind entlang der X-Achse aufgereiht und wenn ich dann, wenn das Orbital, das p, 2p-artige Orbital, wenn das auch 2px wäre, dann haben wir nicht wahr Terme irgendwie x² mal einer kugelsymmetrischen Funktion und es gibt also dann etwas, was eben von 0 verschieden ist. Ja, also wir sehen, dieses Integral hier repräsentiert eigentlich eine Dipol-Dipol-Wechselwirkung. Und da wissen wir aus der Elektrodynamik, dass die abfällt wie 1 über R hoch 3, wobei jetzt also R eben der Abstand ist zwischen diesen beiden Atomen. Ja, und dann, wenn wir in unsere Formel gehen, diese Formel 85, dann sehen wir, dass diese ganzen Matrix-Elemente quadriert werden. Und das heißt, aus dem 1 über r hoch 3 wird dann 1 über r hoch 6. Und ja, das ist ja in der Tat das charakteristische Abfallverhalten für die van der Waals-Wechselwirkung. Ja, in der Gleichung 85 haben wir ja auch noch einen anderen Term, nämlich diesen Term As mal Br. Es stellt sich heraus, und das ist dann auch eine Aufgabe, das zu zeigen, dass dieser Term sogar exponentiell abfällt. Also, wenn wir einen großen Abstand haben zwischen den zwei Atomen, können wir den Term vernachlässigen. Dann also tut nur noch einen wesentlichen Beitrag leisten dieses erste Integral hier ARBS, das wir gerade diskutiert haben. Und wie gesagt, das hat eben dieses 1 über R, das ergibt dann dieses 1 über R hoch 6 Verhalten. Ja, also das waren jetzt diese Formeln für diese eben sogenannte MP2-Theorie. Man kann natürlich in Störungstheorie auch immer noch zur Hörerordnung gehen. Das wird auch manchmal gemacht. Die Methoden werden dann einfach bezeichnet mit MP3 und MP4. Allerdings wird das eigentlich nicht allzu oft gemacht. Natürlich auch, wenn man zur höheren Ordnung geht, steigert sich nochmal die Komplexität, die Rechnungen werden natürlich teurer. Und zusätzlich ist es vor allem so, dass das eine Störungsreihe ist, die nicht notwendigerweise konvergiert, die eigentlich typischerweise divergiert. Und das heißt, irgendwann werden die Resultate dann typischerweise sogar schlechter. Als nächstes möchte ich Dichte-Funktionalstheorie behandeln. Dichte-Funktionalstheorie ist bei weitem die populärste Methode, um elektronische Strukturrechnungen zu machen. Es ist typischerweise schneller noch als eine Hartree-Fock-Rechnung und gleichzeitig ist es typischerweise deutlich genauer als Hartree-Fock-Rechnung. Wir werden dann auch sogar noch sehen, dass die Genauigkeit teilweise fast so gut ist wie bei den sehr teuren Wellenfunktionsrechnungen. Aber Dichte-Funktionalstheorie ist eben extrem viel schneller. Es heißt, man kann auch diese Dichte-Funktionalstheorie dann eben auf sehr große Systeme mit einigen hundert Atomen anwenden. Ja, Dichte-Funktionalstheorie sagt zunächst einmal, dass es ein universelles Funktional gibt, das ich jetzt bezeichne mit F von Rho, sodass die Energie und damit auch sämtliche Grundzustandseigenschaften erhalten werden können aus diesem Ausdruck, das ist die erste Gleichung auf Seite 107, nämlich dass man also dieses F von Rho hat plus dann das Integral über das externe Potential, also das typischerweise eben von den Elektronen-Nukleus-Wechselwirkung herkommt, mal dem Rho von R. Ja, dieses F von Rho ist jetzt universell, was eben bedeutet, dass es dasselbe Funktional ist für jedes beliebige System, sei es jetzt ein einzelnes Wasserstoffatom, sei es ein größeres Molekül oder ein Festkörper. Und wir sehen natürlich auch, dieses F von Rho muss natürlich jetzt eigentlich Beiträge zur Energie enthalten, wie beispielsweise die kinetische Energie und eben auch die gesamte Elektron-Elektron-Wechselwirkung. Ja, also wenn es so ein Funktional gibt, dann wissen wir bereits aus dem Variationsprinzip, dass wir, nicht wahr, dann eben den Grundzustand erhalten können durch Minimierung. Und ja, die Energie vom Grundzustand nenne ich dann eben E0, nicht wahr? Und dann per Definition ist das E0 eben das F von Rho 0 plus das Integral über Vn mal eben auch Rho 0 von R. Ja, also ich sagte auch nochmal ganz unten, ich habe es ja schon gesagt, das Vn ist, nicht wahr, eben das Potential, das von der Wechselwirkung mit den Atomkernen herkommt. Ja, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten zu beweisen, dass es solch ein Funktional gibt. Historisch gesehen war der erste Beweis, wurde von Hohenberg-Kohn gemacht und wird deshalb auch Hohenberg-Kohn-Theorem genannt. Ich glaube aber, etwas verständlicher ist eigentlich ein zweiter Beweis, der dann von Levy gemacht wurde und der bekannt ist unter dem Namen Levy Constraint Search Formalism. Ja, den will ich jetzt zuerst diskutieren. Ja, wir fangen einfach an mit dem Variationsprinzip, nicht wahr? Wir wissen, das ist einfach vielteilige Quantenmechanik, nicht wahr? Wir wissen, die Energie erhalten wir dadurch, dass wir diejenige Wellenfunktion Psi finden, die eben den Erwartungswert Psi h Psi minimisiert. Ja, natürlich, wir müssen hier suchen über alle korrekt normalisierten Orbitale. Und ja, jetzt können wir konzeptionell eigentlich diese Suche über alle Wellenfunktionen Psi aufteilen in zwei Teile. Wir sagen zunächst einmal, haben wir eine äußere Loop, wo wir irgendeine Dichte vorgeben. Und dann haben wir eine innere Loop, wo wir jetzt sozusagen schauen, welche Wellenfunktion, die jetzt eben das von der äußeren Loop vorgegebene Ladungsdichte ergibt, welche Wellenfunktion minimisiert dann eben wieder das Psi h Psi. Nicht wahr? Das ist jetzt diese letzte Formel auf Seite 108. Wir sehen, wir haben also zweimal müssen wir ein Minimum suchen. Und wir haben jetzt einfach konzeptionell eben diese Suche für diejenige Wellenfunktion, die den tiefsten Energieerwartungswert ergibt, eben aufgesplittet in eben zwei Teile, die ich jetzt dann eben sozusagen einfach mal Loop genannt hatte, weil beim Computerprogramm würden wir das dann so implementieren. Ja, jetzt, wir wissen ja, nicht wahr, Wir wissen ja bereits, dass ein Teil der Energie sowieso sich exakt schreiben lässt, ausdrücken lässt durch die Ladungsdichte, nicht wahr? Und das ist der Teil eben die Wechselwirkung mit dem externen Potential. Das heißt, ich bekomme dann meine erste Formel hier auf Seite 109. Ich muss dann also minimisieren, ich muss diejenige Wellenfunktion Psi finden, die jetzt eben ein bestimmtes Rho ergibt. Und die Größe, die ich minimisieren muss, ist eben natürlich nicht wahr Psi Hkin plus Hee mal Psi und dann den Teil, den ich sowieso schon durch Rho ausdrücken kann. Ja, und jetzt müssen wir einfach noch sozusagen dieser Größe, die wir da minimisieren, mit der müssen wir einen Namen geben und wir sagen jetzt einfach, dieses f von Rho, nicht wahr, ist dasjenige Funktional, das wir eben, das mir diejenige Wellenfunktion gibt, die Energie minimisiert, unter der Bedingung, dass sie eben eine bestimmte Ladungsdichte Rho ergibt. Ja, gut, damit habe ich jetzt so ein Funktional definiert. Und dann natürlich kann ich jetzt sagen, ja, das dann auf der Seite 109, nicht wahr, die letzte Gleichung. Damit kann ich natürlich dann sagen, ich erhalte meine Energie dadurch, dass ich jetzt eben minimisiere, dieses f von Rho über alle Rho plus eben das Integral über Ven mal Rho von RdR. Ja, damit sieht man in der Tat, es muss also solch ein Funktional geben, das nur von Rho abhängt. Und wenn ich das kennen würde, dieses f von Rho, dann wäre es in der Tat ganz leicht, eigentlich elektronische Strukturrechnungen zu machen. Nicht wahr? Wir müssten bloß eine Größe, das Rho von R, die nur von x, y und z abhängt, da müssten wir diejenige Ladungsdichte eben finden, die diesen Ausdruck minimisiert. Ja, ja, wie wir sehen werden, leider dieses Funktional f von Rho, das man eigentlich so, dessen Existenz man eigentlich relativ leicht ersichtlich ist, da kennt man bis jetzt heutzutage keine exakte Form. Man kennt bloß, hat viele verschiedene Näherungen konstruiert, aber es sind halt Näherungen, die halt sehr oft auch nicht die gewünschte Präzision ergeben. Ja, der Vollständigkeit halber möchte ich jetzt auch noch den ursprünglichen Beweis von Hohenberg-Cohm kurz diskutieren. Das ist eigentlich sozusagen ein klassischer mathematischer Beweis, der auf einem Widerspruch basiert. Und ja, die Annahme, wo wir zeigen werden, dass sie zum Widerspruch führt, ist die, dass wir sagen, ja, es gibt zwei verschiedene externe Potenziale, V1 und V2, die jetzt sich um mehr als eine Konstante unterscheiden. Ich glaube, wenn sie sich bloß um eine Konstante unterscheiden, wissen wir, dass das dieselbe Physik beschreibt. Und ja, und wir nehmen an, eben, dass diese beiden verschiedenen Potenziale trotzdem dieselbe Grundzustandsdichte Rho 0 von R ergeben. Ja, was kann man da machen? Wenn man also zwei verschiedene externe Potenziale hat, dann natürlich haben wir verschiedene Hamiltonians, H1 und H2. Und diese Hamiltonians natürlich haben dann verschiedene Grundzustandswellenfunktionen, die ich jetzt Phi1 und Phi2 nenne. Und ja, wir nehmen aber trotzdem an, dann nicht wahr, dass diese Phi1 und Phi2 dieselbe Ladungsdichte Rho 0 ergeben. Ja, dann können wir wieder das Variationsprinzip verwenden. Wir wissen, dass Psi2 ist nicht der Grundzustand von H1. Und damit ist der Erwartungswert von Psi2, nicht wahr, muss größer sein als der von Psi1. Das ist also die erste Gleichung dann auf der Seite 110. Ja, diese strenge Ungleichung natürlich nimmt an, dass wir keine Degeneracies haben im Grundzustand, was typischerweise in der Tat nicht der Fall ist. Ja, jetzt diesen einen Term, Phi2, H1, Phi2, den kann ich ein bisschen umschreiben, wenn ich will. Ich kann da jetzt zuerst H2 einsetzen und dann die Differenz zwischen H1 und H2. Und dann natürlich der erste Term ist per Definition das E2. Und dann habe ich noch ein Integral jetzt über die Differenz der zwei Potenziale, nicht wahr? Weil sonst die beiden Hamiltonien H1 und H2 unterscheiden sich ja nur im Potential, also wie im Speziellen die kinetische Energie ist dieselbe. Und deshalb habe ich dann hier nur eben die Differenz der Potenziale V1 minus V2. Gut, damit bekomme ich dann, wenn ich das wieder jetzt verwende, in die erste Gleichung da auf dieser Seite einsetze, dann bekomme ich, dass E1 streng kleiner sein muss als E2 plus eben dieser Korrekturterm, dieses Integral. Ja, jetzt können wir natürlich auch die Indizes 1 und 2 vertauschen, die waren willkürlich. Und dann würden wir bekommen, dass E2 kleiner ist als E1 plus dieser eigentlich selbe Korrekturterm bis aufs Vorzeichen. Ja, wenn ich jetzt diese zwei Bedingungen aufeinander addiere, dann erhalte ich, dass E1 plus E2 kleiner sein muss als E1 plus E2. Und das ist natürlich ein Widerspruch. Und damit haben wir jetzt auch bewiesen, dass es eben keine zwei externen, also unterschiedlichen externen Potenziale geben kann, die dieselbe Ladungsdichte hervorrufen. Ja, diese Grundaussage von der Dichtefunktionalstheorie hat jetzt eigentlich weitreichende Folgen. Es bedeutet nämlich, dass eigentlich die Ladungsdichte wirklich sämtliche relevanten physikalischen Größen in gewisser Weise beinhaltet. Man kann ja immer folgendermaßen dann argumentieren: Ja, okay, wenn ich jetzt die Ladungsdichte kenne, nicht wahr, dann wissen wir, dann gibt es da ein einziges wohldefiniertes Potenzial, das zu dieser Ladungsdichte gehört. Und wenn ich dieses Potenzial dann habe, dann kann ich im Prinzip jetzt irgendeine exakte Vielelektronenrechnung machen und damit die exakte Lösung bekommen. Und von dieser exakten Lösung kann ich ja dann auch alle beliebigen physikalischen Observablen bekommen, also Energien, Ladungsverteilungen, Dipolmomente, irgendwie Anregungsspektrum, was auch immer. Also die Information über alle diese physikalischen Eigenschaften ist in gewisser Weise in der Ladungsdichte versteckt. Aber ja, ich sage jetzt schon versteckt, es ist schwierig, sehr schwierig in der Praxis eben diese Größen wirklich zu extrahieren aus der Ladungsdichte. Ja, wenn man sich so eine Ladungsdichte anschaut, ist die in erster Näherung typischerweise eigentlich einfach eine Superposition von atomaren Ladungsdichtungen und es ist da sehr schwierig, wirklich irgendwelche Aussagen zu machen, ob das jetzt ein System ist, das ja irgendwie eine hohe Energie hat oder was auch immer. Und ja, in der Tat, es ist bisher niemand gelungen, wirklich ein F von Rho zu finden, das eigentlich halbwegs vernünftige Ergebnisse liefert, also vernünftig im Sinne mit guter Genauigkeit. Aus diesem Grund wird eigentlich die Dichtefunktionalstheorie, so wie ich sie jetzt beschrieben habe, in der Praxis überhaupt nie verwendet. Was man stattdessen verwendet, ist die sogenannte Cohn-Sharm-Variante von der Dichtefunktionalstheorie, wo man jetzt plötzlich wieder Orbitale einführt, und zwar Einteilchenorbitale. Und diese Einteilchenorbitale verwendet man, um eine kinetische Energie zu erhalten. Also ich muss genau sagen, nicht war eine Approximation zur kinetischen Energie zu erhalten. Und ja, das ist die Gleichung 90, nicht wahr? Man verwendet jetzt diese Cohn-Sharm-Orbitale genauso wie andere Orbitale eben, um die kinetische Energie zu berechnen. Diese Cohn-Sharm-Orbitale sind eigentlich im Prinzip nichts anderes als irgendwelche mathematischen Objekte, die eben dann die richtige kinetische Energie geben sollen. Diese Cohn-Sharm-Orbitale als solche haben eigentlich zunächst einmal keine physikalische Bewandtnis. Wenn man natürlich aus den Cohn-Sharm-Orbitalen wieder die Ladungsdichte ausrechnet, dann das hat natürlich dann physikalische Bedeutung, weil die Ladungsdichte, nicht wahr, ist natürlich das gleichende Observable. Ja, okay, was macht man also jetzt in dieser Cohn-Sharm-Dichtefunktionalstheorie? Also wir tun für die kinetische Energie eigentlich wieder einen Einteilchenausdruck verwenden. Und ja, dann wissen wir, was haben wir noch für Terme? Wir haben natürlich immer unsere Hartree-Energie, also den klassischen Teil der Elektron-Elektron-Wechselwirkung. Den hatten wir nicht wahr in der Hartree-Fock-Methode und den gibt es jetzt auch genauso in allen Dichtefunktionals-Methoden. In der Hartree-Fock-Methode, nicht wahr, hat man noch den Exchange-Term und der wird jetzt eben in Cohn-Sharm-Dichtefunktionalstheorie ersetzt durch eine Größe, die jetzt durch, also ein Funktional, das jetzt nur von der Ladungsdichte abhängt. Ja, ich sage jetzt ersetzt. Man versucht natürlich jetzt hier nicht, trotzdem nicht die Hartree-Fock-Resultate zu reproduzieren, sondern im Prinzip möchte man ja wieder wirklich die exakte Lösung des Vielteilchensproblems erhalten, dadurch, dass man eben irgendwas einfacher Größen betrachtet. Ja, also damit, das ist jetzt ganz zentral auf Seite 112, diese Gleichung, nicht wahr? Wir haben jetzt also in der Dichtefunktionalstheorie die sogenannte Exchange Correlation Energy, die jetzt eben nur von Rho abhängt, nicht von Orbitalen. Und ja, da haben wir gesehen, im Zusammenhang mit Hartree-Fock hatten wir gesehen, dass für das homogene Elektronengas, dass diese Exchange Correlation Energy abhängt von Rho hoch 4 Drittel. Und das ist auch der sozusagen immer der dominierende Term, auch in allen Dichtefunktionalschemen. Aber man hat dann noch andere Terme. Und ja, diese anderen Terme, wie die ausschauen, hängt jetzt davon ab, was für eine Art von Dichtefunktionalstheorie man verwendet. Und die einfachste Art von Dichtefunktionalstheorie ist die sogenannte LDA, Local Density Approximation. In dieser Variante, die historisch die älteste ist und die auch etwas weniger genau ist als jetzt diese modernen Varianten, etwa in dieser Methode wurde alles gefittet an das Homogeneous Electron Gas. Und im Speziellen, nicht wahr, Hartree-Fock liefert ja auch nicht die exakte Lösung für dieses Homogeneous Electron Gas. Hartree-Fock ist immer eine Näherung. Und was man dann gemacht hat, ist, für dieses Homogeneous Electron Gas hat man Quanten-Monte-Carlo-Rechnung gemacht. Das ist eine Methode, die wir auch noch diskutieren werden. Und das ist auch eine Methode, ähnlich wie CI, die es im Prinzip eigentlich ermöglicht, wirklich die exakte Lösung zu finden. Und ja, das hat man gemacht für dieses Homogeneous Electron Gas bei verschiedenen Dichten. Und diese, was ich hier oben geschrieben habe, Other Terms, die wurden dann einfach angefittet an diese numerischen Rechnungen, die man eben mit dieser Quanten-Monte-Carlo-Methode für das Homogeneous Electron Gas gemacht hat. Ja, was man dann sieht, nicht wahr? Hier sehen wir also alle Terme, die wir hier einschließen, beruhen eigentlich darauf, dass man annimmt, dass das System sich verhält wie ein homogenes Elektronengas. Und das ist natürlich in der Realität nicht der Fall. In der Realität tut die Ladungsdichte variieren, räumlich. Und damit macht man natürlich gewisse Fehler. Es ist auch klar natürlich, dass diese Methode besonders gut funktionieren wird, wenn die Ladungsdichte relativ wenig variiert, was zum Beispiel in metallischen Festkörpern oft der Fall ist. Dagegen, wenn man Moleküle hat, wo dann die Ladungsdichte natürlich notwendigerweise irgendwo nach Null abfällt, da ist typischerweise die LDA-Approximation dann auch nicht mehr so gut. Ja, die nächste Klasse von Funktionalen sind die sogenannten Generalized Gradient Approximations, die wahrscheinlich am meisten heutzutage verwendet werden, um solche Dichtefunktionalsrechnungen zu machen. Und in diesem Fall hängt jetzt dieses Exchange Correlation Potential nicht nur von Rho ab, sondern auch noch vom Gradienten von Rho. Es gibt dann diesen sogenannten Enhancement Factor, das ist diese Gleichung dann auf Seite 113. Das ist also eigentlich der Gradient, der dann noch irgendwie skaliert ist, auch mit hoch hoch 4 Drittel. Und ja, da gibt es dann auch viele verschiedene Varianten, die sich eigentlich nur darin unterscheiden, wie jetzt dieses S von R dann im Endeffekt in dieses Funktional eingeht. Und ja, diese Rechnungen sind numerisch praktisch kaum teurer als Dichtefunktionalsrechnungen, nicht wahr? Der Gradient der Ladungsdichte, den kann man sehr schnell berechnen. Und sie sind eben im Speziellen für Moleküle typischerweise doch ein ganzes Stück genauer und damit sehr, sehr weit verbreitet. Ja, dann auch eine Klasse von Funktionalen, die gerade in letzter Zeit ziemlich populär geworden ist, sind die sogenannten Meta-GGAs, wo jetzt dann auch noch zusätzlich dieses Exchange Correlation Funktional und diese Exchange Correlation Energy abhängt von der kinetischen Energiedichte, die wiederum beruht auf den Cohen-Sharme-Orbitalen, nicht wahr? Das ist dann auch die Formel unten auf Seite 113. Und ja, da diese Funktionale ja, sind auch weit verbreitet und auch ist es so, dass die nicht sehr viel teurer sind als zum Beispiel eine LDA-Rechnung. Ja, eine weitere Klasse von Funktionalen sind dann die sogenannten Hybridfunktionale. Und da macht man sozusagen in gewisser Weise wieder einen Schritt zurück und sagt, ja, also wir haben jetzt ähnlich wie in der kinetischen Energie, haben wir jetzt auch im Exchange Correlation Potential nicht nur eine Abhängigkeit von der Ladungsdichte, sondern auch noch wirklich eine Abhängigkeit von Orbitalen. Das heißt, man verwendet jetzt hier wieder eigentlich die Formel, die man auch in der Hartree-Fock-Methode hat, die Formel für den Exchange-Term, aber man tut diesen Exchange-Term sozusagen ein bisschen abschwächen, man multipliziert ihn mit einer Amplitude, die kleiner ist als 1 und tut es alles dann noch mischen mit anderen Dichtefunktionalen, die eben bloß von Rho von R abhängen und ja, bekommt auf diese Weise dann auch oft recht gute Ergebnisse. Ja, bei diesen ganzen verschiedenen Arten von Exchange Correlation Functions gibt es nicht nur sehr, sehr viele Varianten. Ich glaube, es gibt in der Literatur irgendwie größenordnungsmäßig ein paar hundert solche Exchange Correlation Funktionale, die vorgeschlagen wurden. Und es gibt dann auch zum Beispiel gewisse Software Packages, wo die meisten von diesen zum Beispiel implementiert sind. Ja, jetzt in der Praxis, wie macht man so eine Dichtefunktionalsrechnung? Betrachten wir den Fall einfach von den einfachsten Fall, LDA-Approximation. Ja, das ist dann auf Seite 114. Und wir können auch hier jetzt in diesem Fall wieder einfach starten von einem Energieausdruck, das ist die Gleichung 91. Und ich habe jetzt diesen Energieausdruck hingeschrieben, wiederum für ein Closed-Shell-System, nicht wahr? Was man daran sieht, dass ich eben bloß über n halbe räumliche Orbitale summiere. Ja, dann in diesem DFT, Dichte Functional Theory Energieausdruck, habe ich natürlich auch wieder als erstes die kinetische Energie der Elektronen, also wo ich dieses Nabla-Quadrat habe. Dann habe ich natürlich auch wieder die Wechselwirkung zwischen Elektron und Nukleon, die ich sowieso, wie ich ja weiß, exakt durch Rho ausdrücken kann. Dann habe ich die klassische elektrostatische Wechselwirkung zwischen den Elektronen. Ja, und jetzt eben zum Schluss, nicht wahr, habe ich diesen zusätzlichen Term, diese Exchange Correlation Energy. Nicht wahr, dieser letzte Term sozusagen soll ja dann die ganzen Approximationen, die wir vorher gemacht haben, nicht wahr, wir haben ja zum Beispiel ganz klar eine Approximation gemacht bezüglich der kinetischen Energie, nicht wahr, wir haben ja zum Beispiel die exakte, ganz ähnlich, formal ähnliche, exakte Formel kennengelernt, wo wir gesehen haben, dass wir eigentlich nicht nur über n halbe Orbitale summieren müssten, sondern eigentlich über eine unendliche Anzahl von Orbitalen und dass die Orbitale, die man da verwenden sollte, jetzt eben diese sogenannten Natural Orbitals sein sollten. Also es ist zum Beispiel klar, dass dieser Energieausdruck nie exakt sein kann und alles sozusagen, was in diesem Ausdruck jetzt nicht exakt ist, sollte eigentlich irgendwie durch dieses E-Exchange Correlation LDA korrigiert werden. Das bedeutet also im Speziellen die kinetische Energie sollte korrigiert werden. Aber natürlich auch ganz wichtig, die elektrostatischen Wechselwirkungen werden noch korrigiert. Ja, das Rho von R, die Ladungsdichte, nicht wahr, ist immer durch denselben Ausdruck gegeben, Gleichung 92, wieder hier für den Fall eben vom Closed-Shell-System. Ja, und jetzt, wirklich eine elektronische Strukturrechnung zu machen, nicht wahr, kann ich natürlich wieder mein Variationsprinzip verwenden. Das heißt, ich muss jetzt also dasjenige Set von den sogenannten Cohn-Chahn-Orbitalen finden, das mein Energieausdruck 91 minimisiert. Nicht wahr? Wir wissen ja auch schon, wie wir besprochen haben, auch hier in der Dichtefunktionalstheorie, genauso wie im Hartree-Fock, diese Orbitale, die man oft Minimizing Orbitals nennt, die man auf diese Art und Weise findet, sind nicht eindeutig. Da gibt es viele davon. Und sehr oft, auch wie bei Hartree-Fock, haben wir schon gesehen, wollen wir dann die sogenannten kanonischen Orbitale erhalten. Ja, jetzt, wenn man diesen Energieausdruck 91, wenn man den minimisiert, dann wissen wir natürlich, müssen wir zunächst den Unconstrained Gradient An ausrechnen. Nicht wahr? Dadurch, dass wir einfach eine Funktionalableitung von dieser Gleichung 91 nach den Orbitalen berechnen. Und ja, diesen Unconstrained Gradient habe ich ja immer bezeichnet in der Vorlesung mit i von R. Und ist dann die Gleichung 93. Und ja, was man da erhält, ist, denke ich, nicht so erstaunlich, nicht wahr? Wir halten natürlich wieder zuerst einfach die kinetische Energie, Elektron-Nukleon-Potential mal Wellenfunktion, dann das Hartree-Potential mal Wellenfunktion. Ja, und was jetzt dann noch als letzter Term hier neu hinzukommt, ist jetzt das sogenannte Exchange Correlation Potential. Ja, wir hatten in der Gleichung 91 ja schon die Exchange Correlation Energy. Und ja, was ist jetzt da der Zusammenhang? Ja, wenn man diese Funktionalableitung bildet, nicht wahr, dann muss man, das ist jetzt die erste Formel auf Seite 115, nicht wahr, muss man die Funktionalableitung von diesem Exchange, von dieser Exchange Correlation Energy eben nach Rho berechnen und genau per Definition diese Ableitung ist jetzt dieses Exchange Correlation Potential. Ja, gut, dann kann ich jetzt auch wieder einen Cohn-Sharm-Hamiltonian definieren, nicht wahr, der dann aus der Energie, also kinetischen Energie besteht, plus einem Potenzial und das Potenzial hat jetzt eben drei Anteile, nicht wahr? Das Potenzial hat dann einen Elektronen-Nukleon-Anteil, dann haben wir natürlich wieder die klassische Elektron-Elektron-Wechselwirkung, also das Hauptriebpotenzial und zum Schluss jetzt eben noch dieses sogenannte Exchange Correlation Potential. Ja, wenn ich also jetzt einen Cohn-Sharm-Hamiltonian auf diese Art und Weise definiere, dann kann ich wieder sagen in Gleichung 95, dass mein Unconstrained Gradient, den erhalte ich dadurch, dass ich diesen Cohn-Sharm-Hamiltonian jetzt eben anwende auf mein Orbital. Ja gut, jetzt wissen wir, wir müssen die Orthogonalitätsbedingungen noch dazu packen, um dann zu dem vollen Gradienten zu bekommen. Und da hatten wir auch gesehen, das können wir dadurch machen, dass wir Lagrange-Multiplikatoren verwenden. Das ist dann die Gleichung 96. Und im Skript, nicht wahr, finden Sie auch die Formel für diese Lagrange-Multiplikatoren. Und wenn man das dann verwendet, dann finden Sie diese Formel hier von Gleichung 97. Ja, gut, wenn wir jetzt wiederum die kanonischen Orbitale erhalten wollen, dann wissen wir, dass diese per Definition, nicht wahr, diese kanonischen Orbitale machen diese Matrix der Lagrange-Multiplikatoren diagonal. Und das heißt dann aus dieser Bedingung 96, nicht wahr, die sozusagen uns eben das Minimum gibt, wo der Gradient 0 ist, wird dann diese Gleichung 98. Und da sieht man wieder, das schaut aus wie ein einfaches Eigenwertproblem. Aber natürlich, man darf nie vergessen, nicht wahr, dieser Cohn-Sharm-Hamiltonian, den ich hier auf eine Wellenfunktion anwende, der hängt ja wiederum selber von den Orbitalen ab, nicht wahr? Dadurch, dass die Ladungsdichte in diesen Hamiltonian eingeht, nicht wahr? Und die Ladungsdichte wird ja berechnet mittels der Orbitale. Dadurch haben wir eben diese Abhängigkeit. Das heißt, diese Gleichung, die hier nicht steht, kann man nicht lösen durch eine einmalige Diagonalisierung, sondern muss eben wieder diese Selbstkonsistenz erhalten. Das heißt, man muss dieses Eigenwertproblem oft mal hintereinander lösen und dann hoffen, dass zum Schluss eben diese Psi-Is, diese Orbitale, die man da erhält, dass die dann identisch sind zu den Orbitalen, die man verwendet hat, um diesen Cohn-Sharm-Hamiltonian zu konstruieren. Ja, wir haben jetzt auch wieder natürlich in diesem Fall diese Eigenwerte von in dieser Gleichung 98, die physikalisch irgendwie verwendbar sind, natürlich nur die, die man dann auch bei der Selbstkonsistenz erhält. Aber auch hier in diesem Fall ist es wieder so, dass die eigentlich nicht wirklich physikalische Bedeutung haben. Man kann zeigen, genauso wie in der Hartree-Fock-Methode, geben diese Epsilon-Is, geben Approximationen für Ionisierungsenergien und Elektronenaffinitäten, aber es ist eben, ja, es ist nur Approximation. Ja, bisher haben wir jetzt immer angenommen, dass wir einfach eine Ladungsdichte haben. Wir haben eigentlich angenommen, dass wir ein Closed-Shell-System haben, nicht wahr, wo die Ladungsdichte für Spin-Up gleich ist zur Ladungsdichte für Spin-Down. Und das ist natürlich nicht immer der Fall, also das ist garantiert nicht der Fall, zum Beispiel wenn man eben ein System hat, wo die Anzahl der Elektronen ungerade ist. Und ja, auch diese verschiedenen Spinzustände sind natürlich oft wichtig, man möchte die oft berechnen. Man kann jetzt in dichtefunktionales Theorie sicherlich, man kann die verallgemeinern, man kann sagen, dass man jetzt dann in diesen ganzen Schemen, die ich Ihnen eigentlich erklärt habe, dass man jetzt Funktionale haben, die nicht nur von der Ladungsdichte abhängen, sondern die separat eben auch abhängen von der Spin-Up- und Spin-Down Ladungsdichte. Oder was natürlich äquivalent ist, man kann sagen, das Funktional hängt ab von der Ladungsdichte plus der Differenz zwischen der Spin-Up und der Spin-Down-Ladungsdichte. Ja, solche Funktionale existieren. Damit kann man also im Prinzip, nicht wahr, Wellenfunktionen kriegen, die eben jetzt einen von 0 verschiedenen Wert für den SZ-Operator haben. Aber das Problem ist, man kann eigentlich in Dichtefunktionalstheorie keine Wellenfunktionen erhalten, die Eigenfunktionen sind, auch von dem S-Quadrat-Operator. Ja, warum ist das nicht möglich? Wir haben ja gesehen, wenn man eine einzige Determinante hat, kann man im allgemeinsten Fall keine Eigenfunktion vom S-Quadrat-Operator erhalten. Und in der Dichtefunktionalstheorie haben wir ja eigentlich implizit eine einzige Determinante. Nicht, weil wir eine n-Elektronen haben, haben wir n-Einteilchen, Wellenfunktionen, und damit könnten wir sozusagen, können wir eine Determinante aufbauen, aber das eben reicht nicht, um eine Wellenfunktion zu bekommen, die eine Eigenfunktion ist von s². Ja, das bedeutet, wir werden auch zu den Schwächen von der Dichtefunktionalstheorie noch zurückkommen, aber das ist sicherlich schon eine erste. Das bedeutet also, wenn wir irgendwelche Systeme haben, wo Spin-Multiplicities bedeutend sind, dann wird vermutlich Dichtefunktionalstheorie hier uns keine sehr guten Ergebnisse liefern. Dagegen, wenn man ein Closed-Shell-System hat, kann man erwarten, dass die Dichtefunktionalstheorie eigentlich gute Ergebnisse liefert.